Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute gibt's zum Wochenende erstmal ein bisschen Optimismus. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März merklich verbessert. Das zeigt der aktuelle IFO-Geschäftsklimaindex, der heute rausgekommen ist. Und wir blicken auf die Städte, in denen sich der Immobilienkauf noch lohnen kann. Heute ist Freitag, der 22. März und ich bin Nele Domen.
Heute hab ich gute Laune, Heute ist ein schöner Tag. Heute Morgen bin ich richtig.
Also, dass ich hier mal mit Helge Schneider einsteige, das hätte ich mir ja auch nicht träumen lassen. Aber ja, heute gab es gute Laune in Deutschland, denn es gab gute Neuigkeiten am Vormittag. Der Geschäftsklimaindex des Münchner IFO-Instituts ist im März auf 87,8 Punkte gestiegen, nach 85,7 Punkten im Februar. Und für den Geschäftsklimaindex sind diese 2,1 Punkte ein ziemlich beachtlicher Sprung. Und nur mal als Beispiel, von Januar auf Februar gab es gerade mal einen seichten Anstieg von 0,5 Punkten. Und nochmal schnell zur Erklärung. Der IFO-Index ist ein Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland und gilt als das wichtigste Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft. Und das funktioniert so, dass das Institut jeden Monat rund 9000 Unternehmen dazu befragt, wie sie ihre eigene aktuelle Geschäftslage einschätzen und was sie für die kommenden 6 Monate erwarten. Und sowohl die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage als auch die Erwartungen für das nächste halbe Jahr haben sich über alle Bereiche hinweg verbessert. Wie wir diese Ergebnisse einordnen sollten, darüber spreche ich mit Klaus Wohlrebe, dem Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen. Für weniger gute Laune sorgt bei vielen ja der angespannte Wohnungsmarkt. Vor allem bei denen, die gerade ein Haus oder eine Wohnung suchen. Eine neue Studie der Immobilienberatung Lübcke Kelber zeigt jetzt aber, wo sich der Immobilienkauf noch lohnen kann und in welchen Städten kaufen oder mieten die bessere Wahl ist. Das ordnet unser Handelsblatt Immobilienexperte Markus Hinterberger für uns ein. Vorher aber, wie immer, unser Blick auf die Märkte, die hoffentlich auch ein bisschen was von der guten Laune in der deutschen Wirtschaft mitbekommen haben. Und ich freue mich jetzt auf Anke Ressmer aus dem Frankfurter Büro, die heute dabei ist. Hallo liebe Anke, schöne Grüße nach Frankfurt.
Hallo Nele.
Anke, an den Märkten ging der Tag ja fröhlich weiter. Der DAX hat heute wieder einen neuen Rekord erreicht und ist über die Schwelle von 18.200 Punkten geklettert. Was sind denn die Gründe dafür?
Ja, wie du schon sagst, 18.225 Punkte hat der DAX in der Spitze erreicht. Die jüngste Rallye begann ja schon am Donnerstag, nämlich gestern, nachdem die Fed, also Fed-Chef Jerome Powell, jetzt wirklich langsam Zinssenkungen in den USA in Aussicht stellte und signalisierte, dass der Leitzins in diesem Jahr halt um 0,75 Prozentpunkte sinken dürfte, wahrscheinlich in 3 Schritten. Manche erwarten auch 2. Seitdem scheinen die Börsen wie enthemmt. Und heute kommt noch dazu, dass es ein überraschend positives Konjunktursignal aus Deutschland gibt, nämlich den IFO-Geschäftsklimaindex, den du ja gerade schon erwähnt hast. Also die Zeichen sehen sehr positiv aus für Aktienanleger und das zeigt sich dann eben auch in einem neuen DAX-Rekord.
Ja, absolut. Wie sind denn heute andere Indizes gelaufen, also in Europa und an der Wall Street zum Beispiel?
Ja, in Europa haben sich eher sogenannte Gewinnmitnahmen durchgesetzt. Also der führende Eurozonenindex Eurostoxx 50, der notiert heute leicht schwächer, weil Anleger eben nach der Rallye vor allem von Technologieaktien jetzt mal ein bisschen Gewinne mitnehmen. Mhm. Und ähnlich sieht es auch an der Wall Street aus. Die ist heute ein bisschen schwächer gestartet und da wird auch berichtet, dass Anleger sich Kursgewinne sichern. Und interessant ist eben, dass es den DAX heute aber kaum interessiert. Normalerweise zeichnen die großen Indizes in Europa das nach, was am wichtigsten Kapitalmarkt der Welt, nämlich in den USA, passiert. Aber heute scheint der DAX davon relativ unberührt zu sein.
Ja, das ist wirklich sehr interessant, dass der DAX da so heraussticht. Und was glaubst du denn, wie weit kann das Ganze noch nach oben gehen?
Ja, das ist natürlich die Kernfrage, die sich viele Experten in Deutschland und auch wahrscheinlich in ganz Europa stellen. Denn es ist ja so, der DAX hat jetzt schon fast alle Kursziele übertroffen, die sich die Analysten so für das gesamte Jahr gesetzt haben. Ja. Die Prognosen, die liegen immer noch so zwischen 16.000 und 18.500 Punkten. Also da ist jetzt fast überhaupt keine Luft mehr drin. Es gibt aber mehrere Gründe für weitere Unterstützung der Kurse. Also Aktienexperten erkennen weiter positive Signale. Sie führen hohe Handelsumsätze ins Feld, die jetzt gestern eben gegipfelt sind. Also es gab so hohe Handelsumsätze in dieser Woche wie vorher eben nicht. Und das wird so mit Optimismus und Kaufbereitschaft begründet. Obwohl es seit Jahresbeginn ja im DAX schon einen Kursgewinn von 8% gegeben hat. Aber die Angst, weitere Kursgewinne zu verpassen, scheint größer zu sein als die Angst vor Kursverlusten. Außerdem gibt es Berechnungen von Bankanalysten zufolge wieder Rekorddividenden der 40 Unternehmen aus dem DAX in diesem Jahr. Die Aktienanalysten der Commerzbank haben ausgerechnet, dass die 40 Unternehmen insgesamt 52,3 Milliarden Euro ausschütten werden, also nochmal 1% mehr als im letzten Jahr. Und das stützt natürlich auch die Aktienkurse, weil solche Dividenden eben immer schöne Einnahmen sind für Anleger. Und das motiviert sie dann natürlich noch mehr, Aktien zu kaufen.
Mhm. Ja, und das ist ja auch ein gutes Stichwort, um jetzt mal auf die Einzelwerte zu schauen. Welche Aktien stehen oder standen denn heute im Blickfeld?
Ja, da gab es tatsächlich einige Aktien, die gar nicht so gut dastehen. Also im Rampenlicht standen und stehen jetzt ja immer noch, weil die Börse ja noch bis 17.30 Uhr offen ist, die Sportartikelhersteller. Es gab eine Umsatzwarnung beim US-Konkurrenten Nike. Mhm. Und die haben die Aktien der deutschen Konkurrenten Adidas und Puma gerade im frühen Handel deutlich ins Minus gedrückt, um mehr als 3% und um mehr als 2%. Ja. Die haben ein bisschen wieder die Verluste eingedämmt, aber das sieht auf jeden Fall negativ aus.
Was sicherlich eben an dieser Nachricht liegt, dass Adidas künftig nicht mehr das Trikot der Nationalelf sponsern wird, sondern Nike, oder?
Das ist zumindest das, was heute intensiv diskutiert wird, Land auf Land ab, dass dieser Vertrag 2027 auslaufen wird und dass die deutsche Fußballelf dann in Nike-Trikots spielen wird. Allerdings kommt eben die Umsatzwarnung bei Nike dazu. Das ist auch was immer sehr, sehr negativ ankommt, natürlich, weil sich gesorgt wird, dass eben auch die Konkurrenz weniger verkaufen kann. Dazu gab es einen sehr schwachen Börsenstart von Douglas schon gestern. Die Parfümeriekette, die Aktien der Parfümeriekette sind zum Start gleich um rund 5% abgerutscht. Und insgesamt um mehr als 11% war eine Riesenenttäuschung für Anleger. Und das hat sich heute halt fortgesetzt. Die Aktie ist weiter unter Druck. Und ja, es wird halt diskutiert über die Schuldensituation von Douglas. Und außerdem gab es auch negative Nachrichten, dass Luxuskonzerne, nämlich der Luxuskonzern Kering, der hat eine Umsatzwarnung rausgegeben fürs erste Vierteljahr. Und im weitesten Sinne kann man ja sagen, dass Douglas auch zu diesem Luxussegment gehört, weil viele Leute, die da einkaufen, die haben ja auch zumindest etwas mehr Geld.
Alles klar. Danke, dass du die Märkte da für uns im Blick behältst, liebe Anke. Und bis zum nächsten Mal.
Gerne. Tschüss.
Und für Sie an dieser Stelle wieder der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Rückblick. Die deutsche Wirtschaft ist 2023 um 0,3% geschrumpft. Erstmals seit dem Corona-Jahr 2020. Und kein anderes Industrieland hat sich 2023 schlechter geschlagen als Europas größte Volkswirtschaft. Für 2024 sind Prognosen natürlich noch sehr schwierig. Dass der IFO-Geschäftsklimaindex für März nun aber so viel positiver ausfällt als zuletzt, ist in jedem Fall kein schlechtes Zeichen. Die deutsche Wirtschaft sieht einen Silberstreif am Horizont, das schreibt das IFO-Institut. Es gibt aber auch ein paar düstere Aussichten. Was der Bericht noch alles zeigt und ob es in allen einzelnen Sektoren wie Industrie, Dienstleistungen, Handel und Bauen positiv aussieht, darüber spreche ich jetzt mit Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut. Hallo, Herr Wohlrabe.
Seien Sie gegrüßt.
Herr Wohlrabe, heute das erfreuliche Ergebnis 87,8 Punkte. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich also deutlich verbessert. Hat Sie das überrascht?
Wir hatten durchaus schon einen Anstieg erwartet, aber in dieser Deutlichkeit war ich persönlich auch selber sehr überrascht.
Was sind denn die Gründe für diese positive Entwicklung?
Wir haben im Wesentlichen drei Gründe ausgemacht, warum die Stimmung sich verbessert hat. Wenn man auf die Industrie schaut, da haben sich die Exporterwartungen deutlich aufgehellt. Also man glaubt, dass der Welthandel wieder Fahrt aufnehmen kann und damit davon auch die deutsche Exportindustrie profitiert. Der zweite Grund ist, dass wir sehen, dass die Unsicherheit abgenommen hat. Das war ein zentrales Thema in den letzten Monaten, auch die wirtschaftspolitische Unsicherheit. Da sehen wir, dass das abgenommen hat. Also die Unternehmen fühlen sich etwas besser in dieser Hinsicht. Und der dritte Grund ist, scheint so zu sein, dass die Verbraucher ihre Portemonnaies weiter öffnen. Also wir sehen gerade die konsumnahen Dienstleister und auch der Einzelhandel, da ist sozusagen der Pessimismus zurückgegangen, in der Hoffnung, dass die Verbraucher in Zukunft mehr Geld ausgeben.
Okay, können Sie uns kurz umreißen, wie es in den einzelnen vier Sektoren in Ihrem Bericht aussieht? Also grundsätzlich hat sich alles bei allen verbessert oder wie sieht es im Einzelnen aus?
Mit Blick auf die Industrie hat sich deutlich verbessert. Also die Erwartungen haben einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen. Und das Gute war, wenn man in die Branchen dann reinschaut, in der Industrie, dass es nicht nur von ein, zwei Branchen getrieben war, sondern dass eigentlich alle zentralen Branchen, die für Deutschland wichtig sind, Metall, chemische Industrie, Automobil, Maschinenbau, dass sich das in der Breite deutlich verbessert hat. Also das war wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht, als ich die Ergebnisse gesehen habe. Mhm. Wenn man dann auf die Dienstleister schaut, da ist es auch sehr breit getragen. Da gibt es, was besonders herausgestochen hat, war Transport und Logistik, was natürlich eng mit der Industrie verwandt ist. Aber auch der Tourismus sieht sehr gut aus und das Gastgewerbe. Weil da man, glaube ich, einen guten Sommer aus touristischer Reiseperspektive erwartet. Also das waren schon sehr viele Lichtblicke, die wir gesehen haben.
Die Baubranche, zuletzt ja das große Sorgenkind der deutschen Wirtschaft mit einem historisch schlechten Geschäftsklimatief im Februar, die hat sich, wie Sie sagten, etwas verbessert. Doch, so steht es im Bericht, die Aussichten bleiben düster. Erklären Sie uns doch mal genau diese Situation.
Wie Sie schon gesagt haben, letzten Monat hatten wir bei den Erwartungen einen historischen Tiefstand. Nie waren die Unternehmen pessimistischer seit der Wiedervereinigung. Jetzt ist dieser Indikator für die Erwartungen zwar ein bisschen gestiegen, aber trotzdem sagt uns weiterhin jedes zweite Bauunternehmen, dass sie erwarten, dass es vielleicht sogar noch schlechter wird. Also man sollte sich in diesem Bereich nicht davon blenden lassen, dass der Indikator gestiegen ist. Deswegen haben wir auch beschrieben, die Aussichten bleiben düster, weil der Bau weiterhin in einer tiefen Krise ist.
Sie haben gerade ja schon gesagt, dass gerade auch in der Industrie ja viele gute Signale abzulesen waren. Jetzt war es ja auch so, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Mitte März eine Industrieförderung in Höhe von 4 Milliarden Euro scharfgestellt hat. Ein jahrelang geplantes Instrument, mit dem Branchen wie Chemie oder Gas klimaneutral werden sollen. Meinen Sie, das hatte auch einen Effekt auf diesen Bereich oder sind das eher kleine Pflaster?
Also ganz genau kann man solche Effekte natürlich nicht isolieren. Es wird sicherlich nicht geschadet haben. Also vielleicht war das ist ja das, was wir auch immer so ein bisschen gefordert haben, dass sozusagen klar, als das Signale gesendet werden, also eine klare Kommunikation, auch positive Signale an die Wirtschaft, das war sicherlich ein Signal, was sicherlich dazu beigetragen hat. Ich würde jetzt persönlich sagen, nicht im großen Maße. Also es war ein wenig hilfreich. Es muss sich natürlich, diese Art und Weise muss sich natürlich fortsetzen, damit dieser Anstieg, den wir jetzt gesehen haben, sich auch in den nächsten Monaten fortsetzt.
Die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch, die ist sicher nicht mehr in die Befragung für März mit reingeflossen. Trotzdem würde ich Sie gerne fragen, Glauben Sie, dass die Aussichten auf eventuelle Zinssenkungen ab Sommer, die ja auch US-Notenbankchef Jerome Powell schon vor dieser Sitzung immer mal wieder hat durchklingen lassen, glauben Sie, das hat auch was getan?
Ich sehe das nicht ganz so, weil die Erfahrung zeigt, wenn man sich das historisch anschaut, wenn Ereignisse in der Welt passiert waren oder sich abzeichnen Ereignisse, die Unternehmen reagieren in unseren Umfragen eigentlich immer erst dann, wenn es wirklich konkret passiert. Mhm. Also jetzt nur auf Experteneinschätzungen zu vertrauen, dass es zu einer Zinssenkung kommt, ich glaube, das spiegelt sich noch nicht in den Umfragen wieder. Das wird dann erst der Fall sein, wenn es tatsächlich geschehen ist und die Unternehmen darauf reagieren. Also das Gute ist, wenn diese Interpretation ist, dass es sozusagen noch deutlichen Spielraum für Verbesserungen bei der Stimmung sorgen kann, wenn es denn tatsächlich dann zur Zinssenkung kommen wird.
Und wenn ich Sie jetzt noch einmal vielleicht um eine Prognose für 2024 bitten dürfte, sehen wir am Ende wieder eine Rezession oder eher ein Wachstum? Ich weiß, es ist eine sehr große Frage.
Ja, die ist aber natürlich berechtigt. Also jeden Monat, wenn der IFO-Index rauskommt, ist natürlich die Frage, wie wirkt sich das auf die Prognosen aus? Mit Blick auf das erste Quartal können wir sagen, da war ja oft die Erwartung, dass wir eine leichte Rezession haben, also Minus. Im Moment deuten unsere Zahlen darauf hin, dass wir wahrscheinlich eine Stagnation haben im ersten Quartal, also ein Nullwachstum, wenn man so möchte. Mit Blick auf das gesamte Jahr sind die Prognosen sehr noch breit gefächert. Ich würde sagen, für das gesamte Jahr wird es leicht ein kleines Plus geben. Aber es ist nicht so, dass wir sozusagen große Wachstumsschritte erwarten können. Also wir wären sozusagen auch im weltweiten Vergleich eher im hinteren Mittelfeld, was die Wachstumsaussichten sind, bleiben.
Okay, der Optimismus für heute trübt sich damit ein kleines bisschen ein. Dennoch vielen, vielen Dank, Herr Wohlrabe, für Ihre vielen Informationen und dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Wo wir doch gerade von schwindendem Optimismus sprechen. Mieten ist teuer, kaufen auch. Und es fehlen hunderttausende Wohnungen. Und viele fragen sich, was sich denn jetzt lohnt, mieten oder kaufen? Die Antwort darauf können Sie im großen Rendite-Risiko-Ranking der Immobilienberatung Lübcke-Kelber finden. Müssen Sie aber nicht selber suchen, denn die Studie hat sich schon mal einer von uns für Sie angeschaut. Und das ist unser Handelsblatt-Chefreporter für Geldanlage und Märkte, Markus Hinterberger. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich, Nele.
Markus, wo müsste ich denn hinziehen, wenn ich da kaufen will, wo die Kaufpreise günstig sind?
Tja, da gibt es ein paar Städte oder machen wir es ganz pauschal, eher in Richtung Ruhrgebiet oder Ostdeutschland.
Aha.
Und Süddeutschland ist nicht so gut.
Schade, dann werden wir keine Nachbarn, aber so sei es dann. Wie sieht's denn mit den Mieten aus? Nehmen wir mal vielleicht die Bestandsmieten erstmal. Sind die irgendwo zurückgegangen? Kann ich da vielleicht noch einen Schnapper machen?
Nee, also die Mieten, beziehungsweise, also Folgendes, so muss man ein bisschen unterscheiden. Wir sprechen ja eigentlich immer, wenn es um Mietsteigerung geht, sprechen wir ja von den neu abgeschlossenen Mietverträgen. Weil wenn ich erstmal einen Mietvertrag habe, dann habe ich ja in vielen, vielen Städten und auch zum Teil in ländlicheren Regionen sowas wie eine Kappungsgrenze.
Ja.
Und dann können die Mieten nur noch relativ langsam steigen. Die können steigen, aber nur relativ langsam. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, in der Studie geht es ja unter anderem um Berlin, 16,9% Mietsteigerung, dann sind es neu abgeschlossene Mietverträge in Bestandswohnungen. Klingt super kompliziert, heißt im Klartext,
neuer Mieter ist drin, genau.
Neuer Mieter ist in einer Wohnung, die schon länger da rumsteht.
Die schon länger da rumsteht. Und da, um das nochmal kurz zusammenzufassen, und da ist das traurige Bild, nirgendwo ist es zuletzt günstiger geworden, was das Mieten angeht.
Genau.
Bevor wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern sagen, dass sie demnächst dringend umziehen müssen, lass uns doch erstmal schauen, was die Studie alles untersucht hat und wie sie zu diesen Ergebnissen gekommen ist.
Genau, also dieses Rendite-Risiko-Ranking, das ist eigentlich eine sehr umfangreiche Studie, da schauen sich die Experten dann zunächst erstmal an, wie attraktiv sind denn Städte. Da werden dann solche Daten herangezogen, Wirtschaftsentwicklung, Entwicklung der Arbeitsplätze, dann eben auch Miet- und Kaufpreisentwicklungen. Und was sie jetzt auch noch mit reingenommen haben, sind solche Dinge wie, das würde man im Immobiliensprech weiche Faktoren nennen, also die Zahl der Museen, die Zahl der Bars, die Zahl der Cafés.
Also Lebensqualität, ne?
Lebensqualität, ja. Genau. Man schaut sich auch das Umland ein bisschen an. Hat es da viele Seen oder stehen da eher Atomkraftwerke? Also solche Sachen.
Und warum ist das jetzt neu? Warum nehmen die jetzt diese weichen Faktoren mit auf in ihrer Studie? Und dann vielleicht im Anschluss direkt, wer sind denn da so die Glanz- und die Schlusslichter?
Ja, also wir haben, die nehmen das aus dem Grund mit auf, weil wir haben ja das, was viele Politiker auch immer sagen, wir haben Fachkräftemangel. Und das heißt, also wir haben jetzt eigentlich einen Arbeitnehmermarkt, viele gerade jüngere, gut ausgebildete, vielleicht auch Hochschulabsolventen, aber auch Leute aus dem Handwerk können sich quasi aussuchen, wo sie wohnen wollen. Und da ist es natürlich nicht schlecht, stechen dann natürlich Städte, die ein gewisses Angebot per se schon haben, weil sie vielleicht besonders groß sind. Je größer eine Stadt, desto höher ist die Chance, dass es da viele Kneipen, Bars, Cafés, Museen, sonst was hat. Und die stechen dann natürlich ein Stück weit hervor. Und man hat auch herausgefunden, dass im Grunde genommen sich alles auch mehr wieder in Richtung Ballungsräume bewegt, wobei man Ballungsraum weiter fassen muss. Also Ballungsraum München, der würde dann gehen von Rosenheim bis Augsburg.
Okay. Und insgesamt zeigt die Studie ja auch wenig überraschend. Wohnen ist einfach ziemlich teuer geworden in 2023. Mhm. Und wenn ich jetzt auch mal so in meinem Umfeld mich umschaue, dann fragen sich da viele, was denn jetzt eigentlich günstiger ist, kaufen oder mieten? Und gibt es noch Städte, in denen das Kaufen tatsächlich günstiger ist als das Mieten?
Also laut der Studie gibt es da genau zwei Stück. Die eine Stadt ist Gera.
Ja.
Ja, das sind richtig viele. Mhm. Also die eine Stadt ist Gera und die andere ist Dessau-Roßlau. Die beiden schneiden allerdings.
Beides im Osten, oder?
Ist beides im Osten und beide Städte schneiden in, wenn man sich die Attraktivität einer Stadt anschaut, wie ich eben gerade gesagt habe, mit den ganzen Faktoren, Arbeitsplätze und auch Miet- und Kaufpreissteigerungen und so weiter und so fort, schneiden die jetzt eher nicht so gut ab.
Okay.
Es ist einfach so momentan die Gemengelage, die wir kommen ja aus einem Immobilienboom und die Preise sind unglaublich gestiegen in den Jahren bis 2021. Und die Preise sind jetzt zwar gefallen in den vergangenen beiden Jahren, aber noch nicht so sehr, dass es da wirklich merklich günstiger geworden ist. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch ein Zinsniveau, was natürlich Immobilienkredite im Vergleich zu vor zwei Jahren sehr, sehr teuer macht.
Ja.
Auch wenn jetzt viele sagen, die Zinsen werden günstiger. Ja, die sind etwas günstiger geworden. Aber wir kommen aus einer Welt, wo man ein Immobiliendarlehen für 1% bekommen hat. Mhm. Und jetzt sind wir bei, wenn man es gut hinkriegt, bei 3,75, also 3,75%.
Und bis wir wieder bei 1 sind, da wird ja noch sehr viel Zeit vergehen, nicht wahr?
Und mit der 1, das können wir uns, glaube ich, auch abgewöhnen. Ja. Das werden wir wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten nicht mehr erleben. Mhm. Ist vielleicht auch ganz gut so, weil wir wissen ja, die niedrigen Zinsen kommen mehr, sind ja eigentlich ein Kind der Weltfinanzkrise von 2008. Mhm. Und die Älteren unter uns erinnern sich, das war jetzt auch nicht die allerschönste Zeit.
Nee, absolut. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, aber vielleicht nochmal ganz allgemein. Wenn wir all diese Faktoren nehmen, die du gerade benannt hast, also hohe Zinsen, immer noch hohe Preise, aber auch ja so eine Entwicklung in Sachen, was ist attraktiv, wo möchten die Menschen hin, wo möchten sie wohnen, welches Angebot gibt's, kannst du uns vielleicht mal kurz runterbrechen, in welchen Städten lohnt sich denn jetzt gerade laut Studie das Kaufen noch?
Also das Kaufen lohnt sich in Städten, die zum Beispiel am Rand von Speckgürteln liegen. Zum Beispiel sagen die Experten, dass Darmstadt, Mainz, dass das gute Städte sind. Die haben nämlich eine gewisse Schlagweite nach Frankfurt. Das sind an sich auch, das Rhein-Main-Gebiet ist eine boomende Region. Es kommen aber auch dann zum Beispiel München, wird auch immer noch genannt. Wobei München eben zum Kaufen für Leute ist, die ja sozusagen sowas wie eine Bundesanleihe kaufen wollen.
Mhm.
Wenig Rendite, dafür bombensicher.
Ja.
Das ist so der Vergleich. Potsdam gilt auch bei den Experten als sehr, sehr beliebt, weil es eben einen enorm hohen Freizeitwert hat. Und man ist quasi vor der Haustür Berlins.
Ja.
Und es gibt in Potsdam noch, leidlich Immobilienangebot, wenn man es mit Berlin vergleicht. Also das heißt, da solche Städte kommen ein bisschen mehr rein. Aber die Experten sagen auch zum Beispiel perspektivisch dem Ruhrgebiet eine gute Prognose voraus.
Okay.
Und das sagen, aus dem ganz einfachen Grund. Das Ruhrgebiet liegt unglaublich nah an Hotspots wie Düsseldorf und Köln. Das heißt, und sobald man da mit, sofern sie fährt, einer funktionierenden S-Bahn hinkommen kann, in vergleichsweise kurzer Zeit, dann werden diese Standorte auch wieder attraktiv. Und wir haben ja da Essen und wir haben Dortmund. Also es sind veritable Städte, auch mit dem Freizeitangebot. Also das kommt alles langsam wieder.
Okay. Schauen wir doch jetzt noch mal kurz auf die Mieten. Und du hast gerade schon das Beispiel Berlin gebracht, weil es eben auch so schön plakativ ist. Also die Neuvertragsmieten, wir hatten es gerade schon mal gesagt, Wohnung ist schon da, Mieter kommt neu rein, die sind dort ein krasser Ausreißer und um knapp 17% im Vergleich zu 2022 gestiegen. Wohin geht denn das bitte noch in der Hauptstadt?
Ja, das geht nicht nur in der Hauptstadt noch weiter, sondern es wird wahrscheinlich bundesweit noch weitergehen. Also sobald wir irgendwo enge Märkte haben, das heißt also, wo A, eine große Nachfrage ist und B, wenig gebaut wird, da muss man davon ausgehen, dass die Mietpreise noch weiter steigen werden. Ich habe auch die Macher der Studie gefragt, wann denn der Kipppunkt da ist. Ja. Also ab wann sich's denn wieder lohnen könnte, zu kaufen, weil die Mieten so exorbitant weit oben sind, ja, sofern man umzieht, damit es sich aufwiegt mit den Kosten für Immobilien, für einen Immobilienkredit. Da haben die gesagt, na, das ist noch lange nicht der Fall. Mhm. Dazu müssten auf der einen Seite die Mieten, was wir alle nicht hoffen, noch drastisch weiter ansteigen.
Noch drastischer, ja.
Also, dass dann nochmal so ein Sprung kommt. Mhm. Und gleichzeitig müssten noch die Zinsen für Baugeld noch mal ein Stück weiter runtergehen, vielleicht eher so, dass eine 2 vom Komma ist. Und dann könnte man langsam wieder drüber nachdenken und könnte rechnen. Aber alle Leute, die über den Kauf einer Immobilie nachdenken, wenn die natürlich sagen, ja, ich rechne auch mit einer gewissen Wertsteigerung der Immobilie und ich rechne damit, dass ich da bis ins hohe Alter drin leben bleiben kann, Stichwort Baustein der Altersvorsorge und so weiter, dann kann sich die Rechnung zugunsten einer Immobilie wieder lohnen. Aber da muss man sehr, sehr genau hinschauen. Und es kann auch sein, dass man vielleicht auch momentan bei einer bestehenden Wohnung oder ein bestehendes Haus kaufen kann, das dann mit Fördergeld zur energetischen Sanierung herrichtet und dass das dann ein Modell werden kann. Aber ja, wie gesagt, das ist eine ganz individuelle Geschichte.
Absolut.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Vielleicht noch einmal, um bei den Mieten kurz zu bleiben. Was ist denn das Mittel, was dafür sorgen könnte, dass die Mieten wieder sinken?
Neubau.
Nur das?
Ja, also man muss, also entweder man fängt an, Leute Kinderland zu verschicken und zu sagen, du kommst hier nicht rein. Also dann heißt es halt, jeder, der nach Düsseldorf will, nee, vergiss es, Duisburg ist auch schön.
Naja.
Wäre übrigens auch eine Stadt, die jetzt kommen kann, also zumindest Teile davon. Ja. Aber Spaß beiseite. Also es ist,
aber Neubau,
wir kommen an Neubau nicht vorbei.
Richtig, und das Problem ist ja, du sagst es jetzt so, und das ist ja auch absolut richtig, nur das Problem ist ja auch, dass Neubau aktuell ja auch sehr teuer ist und dass wir viel, viel zu wenig bauen. Siehst du da irgendeinen Silberstreif am Himmel, wie sich diese Wohnungsknappheit verändern könnte? Ich sehe es in deinem Gesicht, ja.
Alle Leute, die mich jetzt nicht gesehen haben, nee, ich glaube nicht wirklich daran. Also es auch, und auch sämtliche Experten, mit denen man spricht, es müsste da was passieren, dass man, also wir werden wahrscheinlich im Jahr 2023 werden weniger als 200.000 neue Wohnungen in den Markt kommen. Und die Wohnungen, die kommen nicht einfach sozusagen die kommen brutto an den Markt.
Ja.
Netto sind es noch weniger, weil ja auch einige Wohnungen einfach nicht mehr genutzt werden können, weil schlicht und ergreifend die Häuser zu alt sind, weil die dann abgerissen werden müssen. Also das sind solche Dinge und deswegen glaube ich, Neubau ist der Schlüssel.
Okay. Wechseln wir mal kurz die Perspektive und versetzen uns in die Lage von Immobilienbesitzern. Welche Renditen ließen sich denn jetzt zuletzt beim Verkauf erzielen und welche Spanne haben wir da bei Neu- und Bestandsbauten?
Also da ist es zunächst einmal so, bei den Bestandsimmobilien kann man momentan mehr Geld verdienen. Da liegen die Renditen zwischen, ja je nach Stadt, zwischen 5 und zum Teil auch 8 oder 9%. Weil man eben jetzt verhältnismäßig günstig einsteigen kann. weil die Kaufpreise gesunken sind, auch weil viele Leute ihre Mietshäuser verkaufen, weil sie Angst haben, dass sie energetisch sanieren müssen.
Ja.
Und dann haben wir, also da kommt man auf so Renditen zwischen, ja, im Schnitt 5 bis zu 9%, je nach Stadt. Mhm. Auch heißt es dann auch wieder wie am Aktienmarkt, je höher die erwartbare Rendite, desto höher auch ein gewisses Risiko. Mhm. Das heißt, die Renditen kriege ich dann in Städten, in denen die jetzt in diesem Attraktivitätsranking eher ein Stück weit hinten sind, weil sie eben nicht so eine ausgeprägte Wirtschaftsstruktur haben oder so.
Nicht so viele Museen,
und so weiter und so fort. Also das ist eine Sache, das kann gut gehen, muss nicht gut gehen. Und auf der anderen Seite, im Neubau sind die Renditen ein Stück weit niedriger. Mhm. Ganz einfach, weil da der Einstiegspreis, da kann man nicht so viel verhandeln. Wenn ich heute zu einem Bauträger gehe und sage, du willst 5.000 haben, ich gebe dir 4.500 pro Quadratmeter, dann einigen wir uns vielleicht auf 4,8.
Ja.
Und im Bestand kann ich vielleicht eher pokern.
Markus, das Berliner Landgericht hat ja kürzlich die Rechte von Mietern mit einem ja sehr aufsehenerregenden Urteil gestärkt und Eigenbedarfskündigungen nochmal erschwert. Und die juristische Argumentation davon, die fußt auf der Härtefallregelung im bürgerlichen Gesetzbuch, die besagt, angesichts des engen Mietwohnungsmarktes in Berlin sei es dem Kläger nicht möglich, in Anführungszeichen angemessenen Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen zu finden. Vielleicht eine etwas philosophische Frage jetzt, aber beißt sich hier nicht der Wohnungsmarkt schon langsam selbst in den Schwanz? Also ist er so überhitzt, dass das jetzt auch die Eigentümer selbst in Form von Nachteilen zu spüren bekommen?
Ja, leider. Also wobei ich glaube, dass das Urteil aus Berlin jetzt nicht Schule machen wird.
Glaubst du nicht, dass es vom Bundesgerichtshof oder eher?
Ich glaube sogar auch, dass das vielleicht auch wer weiter ficht und wir dann am Ende ein Bundesgerichtshofurteil haben. Es geht ja da auch um verschiedene Dinge. Wir haben ja auf der anderen Seite auch das Recht, dass ich mein Eigentum nutzen darf.
Ja.
Und dann könnte man dem gegenüberstellen, naja, Menschen haben auch ein Recht, wo zu wohnen. Jetzt ist die Frage, was ist ein adäquater Preis? Dann könnte man das weiterspinnen, könnte sagen, gibt es eine staatliche Daseinsvorsorge oder hat der Staat nicht zumindest die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Wohnraum entstehen kann? Sprich, Baulandschaffung, indem er Bauland schafft, indem er günstige Kredite ausgibt und so weiter und so fort. Also das ist ein riesiges Fass, aber das Urteil illustriert was sehr, sehr deutlich. Und zwar, dass wir in Deutschland ein Problem haben, und zwar diese unglaubliche Diskrepanz zwischen Mietern, die gezwungen sind, wo neu hinzuziehen und da eine sehr, sehr hohe Miete momentan zahlen müssen. Und auf der anderen Seite Leute, die im Bestand wohnen und durch die verschiedenen Schutzmechanismen, die per se richtig und wichtig sind, sehr, sehr geringe Mieten zahlen. Und diese Diskrepanz, das zeigt sich, es gibt ja auch viele Leute, die wohnen in 100 Quadratmeter Wohnungen alleine, als Witwer oder Witwe, aber sagen, nee, wenn ich da jetzt ausziehe, eine kleinere Wohnung mit 50 Quadratmetern, zahle ich die doppelte Miete.
Naja.
Bin nur nicht blöd. Mhm.
Ja.
Also von daher, das ist so ein bisschen das Problem, was das aber sehr, sehr deutlich aufzeigt. Und ich finde, das sollten sich auch Entscheidungsträger aus der Politik vielleicht auch mal ein bisschen genauer anschauen, dieses Urteil, was das bedeutet.
Schauen wir doch zum Schluss nochmal auf meine wunderschöne Heimatstadt Krefeld. Liebe Grüße an der Stelle. Dazu habe ich in der Studie gelesen, dass die Durchschnittswerte der Rendite unterhalb des fairen Werts in Anführungszeichen liegen. In vielen anderen Städten übrigens auch. Was genau heißt denn das?
Also das heißt, der faire Wert ist sozusagen eine langfristige Mietrendite, die man erwarten könnte, wenn man jetzt mal so auf Sicht von 10, 15, 20 Jahren guckt. Und momentan ist es so, dass die Einstiegsrenditen für Vermieter in Krefeld, aber da auch nur im Neubau, also wenn ich neu gebaute Wohnungen kaufe, dass die da unter dem fairen Wert liegen. Das heißt, ich mache eher ein schlechtes Geschäft. Anders sieht es aus in Krefeld wiederum bei den bereits bestehenden Immobilien. Wenn ich da ein Mietshaus kaufe oder auch nur eine Wohnung, um die dann in Krefeld zu vermieten, da habe ich unter Umständen einen besseren Einstiegspreis.
Ah, okay.
Also von daher, deine Heimatstadt ist sozusagen gespalten auf der einen Seite.
Ja. Ja. Ist sie immer, aber ich wusste, dass sie nicht komplett unfair ist. Das kann ja gar nicht sein. Naja, Markus, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Das hat mir auf jeden Fall einiges klarer gemacht. Und danke, dass du dich für uns durch diese lange Studie gewühlt hast. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße nach München. Ja, das war Handelsblatt Today für heute. Ich hoffe, Sie starten jetzt gut gelaunt in ein schönes Wochenende. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns sehr gern eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch immer über WhatsApp, Telegram oder Signal. Und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Lukas Teppler für die Produktion der Sendung und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.